Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer informiert, der 135. Folge von Lauer informiert. Ich hatte im letzten Jahr ja gesagt, ich spreche mit Leuten, die ich interessant finde und so. Und dann kam die Corona-Pandemie, was das Podcasten mit Leuten, die man interessant findet, extrem erschwert hat. Jetzt rede ich mit einer Frau, mit der ich letztes Jahr auch angefangen habe zu podcasten, als ich gesagt habe, ich podcaste jetzt über mit interessanten Menschen, und zwar mit Nicole Diekmann. Hallo Nicole.
Hallo Christopher.
Ja, und zwar reden wir wieder. Ich gucke gerade auf vom Blog. 30.01.2020 hatte ich die Folge veröffentlicht. Da haben wir über auch Hass im Netz gesprochen und Social Media. Und Achtung, jetzt einen Euro in die Metaphernkasse. Du trugst dann schwanger mit diesem ganzen Thema Social Media und Hass im Netz. Und herausgekommen ist ein Buch, was die Leserinnen und Leser, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts jetzt nicht sehen können. Ich könnte mal versuchen, so ein Foto einzublenden. Das Buch heißt Die Shitstorm-Republik, wie Hass im Netz entsteht und was wir dagegen tun können. Erschien bei Kiepenheuer und Witsch. In meiner Ausgabe ist übrigens von der Autorin eine sehr schöne Widmung am Anfang. Hat mich sehr gefreut. Die Autorin Nicole Diekmann studierte Politik, Soziologie und Geschichte in Hamburg und Münster und besuchte im Anschluss die Deutsche Journalistenschule in München. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin des ZDF. Kostet 12 Euro, ist direkt als Paperback erschienen. Ist das gut oder ist das schlecht, wenn es direkt als Paperback erscheint?
Ich glaube, für einen Erstling ist es völlig normal. Aber so langfristig arbeite ich natürlich auf Hardcover hin, ist klar, ne?
Echt? Finde ich total interessant, weil ich habe heute irgendwie so gedacht, ich finde es besser, wenn es direkt als Paperback veröffentlicht wird, weil ich mir so gemerkt habe, Paperback, da erscheinen irgendwie nur die Bücher, die sich als gebundene Ausgabe ordentlich verkauft haben, ja, weil es sich beim anderen nicht lohnt.
Aber hast du das Buch von Jan Böhmermann gesehen? Das ist Hardcover mit Nein. So Prägung. Das ist wunderschön. Also das ist schon, dann hat man es echt geschafft.
Ja, aber Jan Böhmermann hat es ja
hat es eh geschafft,
zweifelt niemand mehr daran. Ja, liebe Nicole Diekmann, Lauer informiert goes literarisches Quartett. Ich muss mich sehr zurückhalten, meine Marcel Reich-Ranitzky-Stimme zu bemühen. Wie lange hast du an diesem Buch gearbeitet?
Also wirklich geschrieben habe ich ein Jahr, würde ich sagen. Aber dem vorweg stand meine Agentin, die mich wirklich in einer unerschütterlichen Strenge gepaart mit einer beneidenswerten Güte ein Exposé erstmal hat schreiben lassen. Und ich glaube, das musste ich 5 oder 6 Mal überarbeiten, bis die Barbara dann sagte, schöne Grüße an dieser Stelle und nochmal lieben, lieben Dank. Jetzt haben wir's. Und mit diesem Exposé, und das hat, ich glaube, auch nochmal ein halbes Jahr gedauert, mit dem Exposé ist Barbara dann eben an die Verlage gegangen und hat mich quasi feilgeboten. Wie wir sehen, erfolgreich.
Erfolgreich, ja, sonst würde ich dieses Buch nicht in der Hand halten. Exposé ist immer das, woran ich gescheitert bin bisher beim Bücherschreiben. Kannst du für die HörerInnen nochmal erklären, was ist ein Exposé bei einem
Buch? Ein Exposé ist, in meinem Fall waren das 5 bis 6 Seiten, glaube ich, so eine Zusammenfassung, warum man dieses Buch eigentlich schreibt, wie dieses Buch gegliedert sein soll, worum es da geht und was die Leute, die es denn kaufen, da eigentlich von haben.
Erinnert mich wieder so ein bisschen an die Masterarbeit. Da musste ich auch. Die Leute fahren immer so auf Gliederungen ab. Ich verstehe das nicht, weil ich mir immer so denke, das entsteht doch beim Schreiben, aber dem ist anscheinend nicht so. Naja,
es schreibt sich aber leichter mit einer Gliederung, oder? Dann arbeitest du dich ja an den Punkten ab oder arbeitest du da anders?
Ja, Nicole, du hast halt vollkommen recht und ich arbeite da aber auch ein bisschen anders. Warum sollen die Leute das Buch denn lesen? Fangen wir mal so an.
Also erstmal will ich mich bedanken, dass ich überhaupt schon wieder in deinem Podcast sein darf und darauf hinweisen, Beim ersten Mal saßen wir noch gemeinsam in einem Raum auf einem Sofa, undenkbar mittlerweile. Das würden wir beide nicht machen. Ja. Wir sind ja so sehr vorsichtige Menschen in dieser Pandemie, ne?
Ja, wir gehören zum Team
Vorsicht. Wir gehören zum Team Vorsicht, so sieht's aus. Das ist aber auch schon ein Stichwort Corona. Also Hass im Netz war eigentlich immer schon da. Hass im Netz war nie weg, weil es eben immer schon da war, ist aber das erste Mal, sagen so StrafermittlerInnen und AnalystInnen, so richtig hochgeschwappt in Deutschland zur sogenannten Flüchtlingskrise. Dann wurde das wieder so ein bisschen besser, dann kam die Klimafrage auf, da schwappte das dann wieder hoch und seit Corona ist ganz schlimm. So. Und dieser Hass, egal ob wir uns in diesen sozialen Netzwerken bewegen oder nicht, den kriegen wir alle irgendwie mit, weil der zu dieser ohnehin ja gereizten Stimmung nochmal beiträgt. Es wird ja nicht entspannter durch Social Media, weil da einfach so viel Hass und Hetze sich ihren Weg bahnen und das dann auch in die sozusagen analoge Welt tun. Und deswegen finde ich, dass möglichst viele Menschen, vor allem PolitikerInnen und JournalistInnen, dieses Buch lesen sollten.
Um Pflichtlektüre, sagen wir jetzt einfach.
Pflichtlektüre. Es ist klausurrelevant. Ich werde das nächstes Jahr abfragen.
Abiturrelevant, ja, so das ist gut. Das ist gut, das gefällt mir.
Und ja. Also ich finde es wichtig, einmal zu wissen, wo kommt das eigentlich her und was kann das eigentlich anrichten und was können wir dem entgegensetzen?
Ist da noch drin, dass alle Leute, also ich übertreibe jetzt natürlich wieder, mich hat persönlich überrascht, das habe ich auch schon mal im anderen Zusammenhang gesagt, mich hat persönlich überrascht, wie viel besser es mir geht, seit Donald Trump nicht mehr auf Twitter ist. Hat es das noch ins Buch geschafft? Also jetzt nicht mein persönlicher Gemütszustand, aber dieses Phänomen.
Ja, das Buch fängt damit an, nämlich mit dem Sturm aufs Kapitol.
Mhm. Echt? Ist das so aktuell?
Es ist wahnsinnig aktuell. Ja, ich habe bis Februar
geschrieben. Ich habe immer gedacht, dass Verlage so Jahrzehnte immer brauchen, bis sie dann ein Buch veröffentlichen. Aber das scheint jetzt schneller zu gehen.
Ja, also mein Lektor sagte, es sei schon verhältnismäßig wenig Zeit gewesen zwischen Abgabe und Veröffentlichung. Also eigentlich liegt da mehr zwischen. Wir wollten jetzt aber wirklich aktuell sein. Und klar, also natürlich kommt Donald Trump drin vor. Wobei ich aber finde, mit dieser Aktion, zu der sich Twitter und Facebook dann ja irgendwann durchgerungen haben, Trump rauszuschmeißen. Die Frage ist ja auch, hätten sie es getan, wäre er zum zweiten Mal Präsident geworden. Ja, es war halt jetzt eine lame duck. Diese Aktion ist in meinen Augen eigentlich ein Eigentor, weil sie gezeigt haben, wenn sie wollen, können sie.
Ne? Ja, so habe ich das auch empfunden. Man fragt sich halt, man hat sich bei Donald Trump halt gefragt, warum habt ihr das nicht schon 2015 gemacht? Dann wäre er wahrscheinlich gar nicht Präsident geworden. Ne? Ja, also ich habe ja das Fazit gelesen, zumindest ein bisschen, und die Gliederung. Geh mal das mal durch, wie sich ein Shitstorm anfühlt oder wie sich der Sturm anfühlt. Redest du da über deinen berühmten Nazis raus
Shitstorm? Genau, da beschreibe ich ihn nochmal sehr detailliert. Es konnte meinem Lektor gar nicht detailliert genug sein. Für eine selber ist das ja, okay, jetzt erzähle ich die Geschichte nochmal. Also, ne? Ja. So, aber ich merke das jetzt auch in den Interviews, die ich im Moment dazu gebe, dass die Leute das total interessiert und dass es für Leute wirklich einfacher ist, diese Dynamiken zu verstehen, wenn sie mal aus der Sicht einer Betroffenen nochmal wirklich diese Gefühle geschildert bekommen, die so ein Shitstorm verursacht. Und das habe ich dann wirklich sehr minutiös aufgeschrieben und habe dann im Zuge meiner Recherche fürs Buch mit einer Psychologin gesprochen, die seit mehreren Jahren Leute betreut, die Shitstorms am eigenen Leib erlebt haben. Und die erklärt dann auch nochmal ganz schön, warum wir dann so reagieren, wie wir reagieren. Also ein Beispiel, der logischste Rat, den man jemandem geben kann, der so einen Shitstorm durchlebt, ist ja, leg das Telefon weg. Guck nicht rein, guck's dir einfach nicht an. Und egal wie schlau man ist, man tut es trotzdem. Und die Erklärung der Psychologin dafür ist, dass sie sagt, das ist was ganz Archaisches, wenn wir das Gefühl haben, wir befinden uns in Gefahr, eine Gruppe Menschen ist gegen uns, dann müssen wir uns immer wieder versuchen, vor Augen zu halten, wie viele Menschen sind es denn? Wie groß ist denn die Gefahr? Muss ich fliehen?
Ja, man versucht es ja einzuschätzen.
Genau.
Genau. Du erwähnst so oft deinen Lektor, das ist wichtig, dass man einen guten Lektor hat. Ne?
Ich habe einen super Lektor. Ich hatte einen tollen Lektor.
Ja. Ja. Wie sich der Sturm anfühlt, das ist lustig, weil ich denke ja, ich hätte jetzt auch irgendwie so gedacht, ja, jeder Mensch hat doch schon mal einen Shitstorm erlebt, weil das eigentlich ständig auf Twitter passiert. Dem ist wahrscheinlich noch nicht so.
Gott sei Dank nicht.
Ja. Und der zweite Kapitel, Social Media, was hat dich bloß so ruiniert? Was hat denn Social Media so ruiniert?
Social Media hat ganz grob zusammengefasst ruiniert, dass die Politik Social Media ewig nicht ernst genommen hat, nicht zur Kenntnis genommen hat. Und so wurde Social Media immer größer. Und hinter Social Media steckten halt im Fall von Facebook so Teenies oder Anfang 20er, die am Anfang auch nicht geschnallt haben, wie schnell dieses Ding wächst und irgendwie verpasst haben, eine Mitte zu finden mit zwischen, vor allem im Fall von Facebook-Chef und Erfinder Mark Zuckerberg, dieser unglaublich großen Überzeugung von der Redefreiheit und gleichzeitig aber Regularien, die den Hass eindämmen, die von Anfang an dem etwas nicht entgegensetzen, sondern Wege zu implementieren, dass der sich so gar nicht seinen Weg bahnen kann, dass der gar nicht so in diese Netzwerke findet. Also Facebook war ja mal gedacht für einen Campus. Ja, das ist in Harvard entstanden, wo jeder jeden kennt, beziehungsweise jeder kennt irgendwen, der jemanden kennt. Das heißt, wenn ich dich zu den Anfangszeiten von Facebook unglaublich beleidigt hätte, dann hätte sich früher oder später jemand gefunden, der zu dir gesagt hätte, hier, da vorne ist sie, guck mal, da vorne am Tisch sitzt sie, die war das. Und dann wärst du zu mir gekommen, hättest du mir gesagt, hör mal, was ist mit dir los? Geht's noch?
Ja.
Oder meine Zimmergenossin hätte zu mir gesagt, Nicole, was hast du da gestern Abend bei Facebook geschrieben über diesen Christopher? Ich kenne ihn zwar nicht, aber was ist denn mit dir nicht richtig? Lösch es, sonst gehen wir mit dir auf keine Partys mehr. Ja, so, das geht. Soziale Kontrolle funktioniert, solange man noch in so einem überschaubaren Rahmen unterwegs ist. Aber in dem Moment, in dem es wuchs und wuchs und wuchs, war damit halt vorbei.
Ja, aber meinst du nicht, dass diese Geschichte mit der freien Rede, dass das ohnehin nicht so ein einfach so eine vorgeschobene Ausrede war, um den ganzen Bums nicht regulieren zu müssen, dass man halt sagt, ja, wir, weil also früher, ich sag mal, bevor es Social Media gab, da war ja immer, wenn man sich für die Meinungsfreiheit einsetzt und so, das war ja alles irgendwie extrem wichtig, ne? So, Meinungsfreiheit. Meinst du nicht, dass die das einfach nur vorgeschoben haben, weil die Leute noch aus so von früher kamen und gesagt haben, Meinungsfreiheit wichtig?
Das ist eine Frage, die ich auch nach vielen Büchern und Artikeln und Interviews, die ich fürs Buch gelesen habe, nicht eindeutig beantworten kann. Es geht ja ganz oft um Zuckerberg. Der ist die zentrale Figur. Der hat das Netzwerk, auch wenn wir jungen Leute es nicht mehr so benutzen, die jungen Leute es nicht mehr benutzen wirklich, aber es wächst ja weiterhin. Die Zahlen sind ja gigantisch, ja. Und er ist das Gesicht von Social Media, weil er von Anfang an einfach im Mittelpunkt stand und so vergöttert wurde in den ersten Jahren. Selbst enge Wegbegleiter, die ihn krass kritisieren und auch für die Zerschlagung von Facebook plädieren, wie zum Beispiel Chris Hughes, der zusammen mit ihm Facebook entwickelt hat, ja, die sagen, naja, es war auch ganz viel Naivität. Aber sicherlich hat Zuckerberg den einen oder anderen Moment zwischendurch gehabt, in dem er sich gedacht hat, ich müsste jetzt eigentlich, und dann hat das nicht getan. Und da wird Profit sicherlich eine Rolle gespielt haben. Ja, das denke ich auch.
So ist das. Am Ende kommt man immer darauf, dass das Problem der Kapitalismus ist. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, ist das so klug, wenn wir jetzt darüber reden, worum es in den Kapiteln
geht? Dann kauft keiner mehr das Buch,
dann überhaupt noch, kauft dann keiner mehr das Buch. Es geht natürlich noch um mehr als um das, was wir jetzt hier reden. So, dürfen die Tech-Riesen machen, was sie wollen, ist dann das dritte Kapitel. Da wäre jetzt meine knappe Antwort,
ja.
Ja. Was war deine Antwort?
Ja, auch ja. Das Kapitel ist ja auch nur eine Seite lang.
Oh, und die restlichen 30, nee, das ist ja sogar eines der längsten Kapitel in diesem Buch, ne? Oder? Ja, das sind fast 50 Seiten lang, ne?
Ich habe einfach sehr oft ja geschrieben.
Hast einfach sehr oft ja geschrieben oder noch so ein paar Kreuzworträtsel reingepackt. Nein, also dürfen die Tech-Riesen machen, was sie wollen? Ja. Und warum denn? Warum denn ja?
Weil sie so mächtig sind.
Ist das so?
Es gibt einen Satz in einem Buch über Facebook, in dem Buch über Facebook, da schreibt der Autor, würde Mark Zuckerberg Präsident eines Landes werden, wäre das für ihn ein Abstieg.
Ja, das sehe ich auch so. Das sehe ich auch so, ja. Ja, tschüss. Nein, also, wie nähern wir uns denn jetzt dem Thema an? Also, weil was bedeutet das denn konkret, dass sie machen können, was sie wollen? Ich meine, warum werden sie denn nicht einfach reguliert von der Politik? Sind die alles so doof? Ja. Sehen die das?
Tja, einfach reguliert. Was ist mittlerweile schon einfach? Wir sehen ja, dass die Politik in den letzten Monaten bei vielen, vielen Dingen an ihre Grenzen gestoßen ist. Jetzt hat gerade auch noch das Bundesverfassungsgericht das Klimagesetz gekippt. Das ist ja, oder in Teilen zumindest, für verfassungswidrig erklärt. Ja. Also einfach scheint ja gar nichts zu sein. Und nochmal, also die sind so riesig, ja. Das ist das eine, das ist einer supranationalen Anstrengung, glaube ich, bedürfte. Vielleicht sowas wie einem Pendant zu den United Nations, um da überhaupt was zu schaffen, was dem auf Augenhöhe entgegentreten könnte. Und das nächste ist, die Kompetenzen sind auf Seiten der politisch Handelnden immer noch nicht so richtig vorhanden, wie sie sein sollte, um sich da was Kluges auszudenken. Denn das sind ja international operierende Konzerne. Und nehmen wir mal das Beispiel Holocaustleugnung. Das ist in den USA nicht verboten. In Deutschland ist das verboten. So, wie kommst du so etwas dann bei? Also stellen wir uns mal vor, US-amerikanischer Staatsbürger sitzt hier in Deutschland, Corona ist vorbei, der macht hier Urlaub. So, und dann leugnet er auf Facebook den Holocaust. Unter welches Recht fällt er denn dann? Weißt du, es gibt knifflige Fragen und sicherlich auch noch viel kniffligere als die, die ich gerade gestellt habe, dessen müsste sich mal jemand annehmen. Und da ist wieder die Frage, wer ist denn da verantwortlich?
Ja, wie viele Internetminister haben wir denn? Also ich weiß noch, als ich noch aktiver Piratenpolitiker war, haben sich ja alle darum gekloppt, Internetminister zu sein. Das Problem scheint ja auch zu sein, glaube ich, dass man mit 45 heutzutage noch als jung gilt, wenn man in der Politik ist, ne?
Das war also eine Nachwuchshoffnung, würde ich sagen, ne?
Ja, dass anscheinend die Leute, die mal so ein bisschen Erfahrung mit Social Media gesammelt haben, noch immer nicht an den Schaltern sitzen, weil das noch immer die Boomer sind, die das tun. Also Konzerne zu mächtig und zu groß, also zerschlagen?
Ja, auf jeden Fall zerschlagen. Also Facebook auf jeden Fall zerschlagen. Facebook hat ja vor ein paar Jahren Instagram geschluckt und WhatsApp. Das müsste man mal als erstes wieder rückgängig machen.
Das habe ich im Fazit gelesen, ne? Also auch, weil sie ja irgendwie versprochen hatten, die Daten von WhatsApp nie zu verbinden mit den Facebook-Daten und sie das ja jetzt gemacht haben.
Genau. Ne? Haben ein bisschen Strafe dafür gezahlt, obwohl das eigentlich die Voraussetzung war, diesem Deal überhaupt zuzustimmen, dass sie die Daten nicht zusammenführen. Aber das ist halt dann, im Endeffekt ist es dann egal. Da wird halt ein bisschen bezahlt aus der Portokasse und dann macht man halt munter weiter, ne?
Mir ist das alles ja so klar, ne? Vielen anderen Leuten wahrscheinlich nicht. Ist das aber nicht frustrierend, ein Buch über so ein Thema zu schreiben, wo man irgendwie, also ich sag jetzt, das ist ja wichtig, wenn jemand in einfachen und verständlichen Worten mal jemand den Leuten da draußen das Internet erklärt und so, ja. Aber ist das nicht frustrierend 50 Seiten dann so ein Kapitel, wie mächtig die sind und dass die Politik da seit, weiß ich nicht, gefühlt 20 Jahren einfach nichts macht.
Ja, klar ist das frustrierend, aber das kann ja ein Antrieb sein. Also dieser Frust, ne, das zu sehen, denn mich hat diese Woche eine andere Journalistin, die auch gerade ein Buch rausgebracht hat, gefragt, wenn du dich mit diesem Quatsch nicht beschäftigen müsstest, was würdest du dann machen? Und sie schrieb mir dann die Antwort für sich selber gleich dazu, Musik. Und ich habe dann überlegt und dann habe ich ihr geschrieben, also ich würde trotzdem schreiben, aber dann vielleicht über schönere Themen. Also will sagen, ich finde, es ist wichtig, Menschen zu informieren. Und wenn ich in einem Thema leider Bescheid weiß, dann ist es Hass im Netz. Und ich finde das wichtig, mein Wissen preiszugeben, zu teilen und Leute zu ermuntern, mitzuwirken. Das klingt jetzt unglaublich naiv, daran, dass es ein bisschen besser wird auf der Welt. Und wenn man etwas besser machen will, ist es natürlich am einfachsten, ne, ist ja wie beim Hausputz, man fängt am besten da an, wo es am schmutzigsten ist. Da ist der Erfolg nämlich am schnellsten sichtbar und das Erfolgserlebnis am deutlichsten spürbar. So. Und über so eine Belohnung motiviert man sich dann vielleicht für mehr.
Und deswegen dann also ein Buch über ein so unschönes Thema wie Hass im Netz und fast unregulierbare Internet-Riesenkonzerne. Aber jetzt ist hier diese Überschrift, die ist doch schon so ein bisschen Clickbait eigentlich, ne? Wo Horst Seehofer schon in den 80ern surfte, was die Politik über die sozialen Medien
war. Das ist mein Lieblingszitat.
Wo surfte denn?
Das ist mein Lieblingszitat. Ja, das ist mein Lieblingszitat von Horst Seehofer. Das weiß ich, da kann man mich quasi nachts um 3:30 wecken. Wenn mich jemand fragt, was ist dein Lieblingszitat von einem Politiker, dann ist es das. Horst Seehofer hat vor gar nicht allzu langer Zeit eine Pressekonferenz gegeben. Da ging es eigentlich um diesen riesen Hack auf dem Bundestag. So, und dann wollte Horst Seehofer sich quasi so ein bisschen, so ein bisschen kompetent geben. Und
er wollte zeigen, dass er Straßenkredibilität
hat. So sieht's aus. Ja. Er wollte sich so, also einmal das, und er wollte sich auch so ein bisschen verbrüdern mit den JournalistInnen, die ihm gegenüber saßen in der Bundespressekonferenz, ja. Und sagte tatsächlich, er sei ja auch schon ganz lange, warte mal, was hat er gesagt? Weil ich ja auch im Internet unterwegs bin, nicht so sehr mit Ihnen, ne, sagte er eben zu diesen JournalistInnen, die da saßen, und auf Twitter und so weiter, aber seit den 80er Jahren. Und das ist super beeindruckend, weil ZivilistInnen in den 80er Jahren überhaupt noch nicht ins Internet kamen. Aber Horst Seehofer anscheinend.
Ja. Aber Horst Seehofer, ja. Aber
Digital Native, würde ich sagen, ne?
Ja, ein Detail seiner Biografie, was vielen Leuten einfach auch gar nicht so bekannt ist, finde ich.
Ich glaube, das will er auch nicht. Da ist er einfach bescheiden.
Das ist mehr so ein Hobby. Wie man ihn kennt.
Das ist mehr so ein Hobby.
Ja, und da setzt du dann ein Schlaglicht drauf. Das ist echt, finde ich gut, wenn du da zur digitalen Rehabilitierung von Horst Seehofer steuerst. Du gehst da in diesem Kapitel, habe ich gerade gesehen, so die Parteien, die einzelnen Parteien.
Genau, jetzt wollen wir aber nicht so sehr in die Details gehen. Also ich verrate mal nur so viel. Es ist ein Worst-of.
Aber hätte es auch ein Best-of gegeben? Lobst du da wenigstens auch irgendjemanden?
Ja, ich lobe da auch schon mal.
So als Einäugigen
unter den Linden. Ja, es gibt durchaus auch Leute, die man loben kann. Aber auch da würde ich sagen, da warten so 1-2 Überraschungen auf die LeserInnen.
Uiuiuiui, ja. Also das ist jetzt Suspense. Was haben wir noch? Das Ende der Geschichten. Uiuiui, das ist aber, ach so, Journalismus in den Zeiten von Shitstorms. Ich sehe das schon. Also dieses Fukuyama-Zitat, der wird da aber auch, glaube ich, immer falsch zitiert. Was ist denn mit Journalismus in Zeiten des Shitstorms? auch ein sehr langes Kapitel, 42 Seiten.
Ja, du, das Buch hat 300 Seiten. Das kommt nicht nur durch die Fußnoten am Ende zustande.
Uiuiuiuiuiui.
Die Tante aus dem Fernsehen war ganz schön fleißig.
Ich sehe das. Aber genau, was ist mit Journalismus in Zeiten von Dings?
Also Journalismus ist ähnlich ahnungslos in dieses Social-Media-Zeitalter, das schon angebrochen war, getappt wie die Politik. Ja, also während in Villarriba, du weißt, Villarriba und Villarbajo, ne? Also ja. Während 2008 Barack Obama wegen Social Media unter anderem zum Präsidenten gewählt wurde, spielten wir hier quasi noch Pac-Man. Ja, die Politik und auch der Journalismus. Und umso überraschter und auch überforderter, und das ist das Problem, war man dann plötzlich von Social Media, weil man nicht beim Wachstum zugucken konnte und sich vielleicht auch unters Volk mischen, ja, sondern weil das schon da war. Und weil plötzlich sich da eben auch Leute tummelten, die es für sich entdeckt hatten, das muss man ja leider sagen, DemokratiefeindInnen, die auch mit einer freien Presse nicht allzu viel anfangen können. Also Stichwort Lügenpresse, Lügenpresse. Die sich dann auch gezielt an der Presse abarbeiten. So, und da ist man in den Redaktionen bis heute zum Teil völlig überfordert von.
Selbst nach dieser Umweltsau-Geschichte beim WDR.
Das hat schon so ein bisschen geholfen. Aber ich sag mal, die letzte Instanz, auch beim WDR, ist jetzt auch noch nicht so lange her, ja.
Was war das nochmal?
Das war diese Talkshow mit Thomas Gottschalk saß da, Jürgen.
Ach ja, Nilsky, ja.
Ja. Ja. Da konnte man ja auch, wusste man ja auch lange, also es hatte jetzt nicht wieder die Dimensionen von der Umweltsau, das ist seitdem ungeschlagen. Aber auch da hat man teilweise erstmal länger überlegt, wie man darauf eingeht. Und es ist.
Aber da haben sich doch, aber das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber haben sich denn nicht bei, also in dieser letzte Instanz-Sendung, da wurde doch, wenn ich mich recht erinnere, wurde doch darüber diskutiert, ob man noch das N-Wort sagen kann und das Z-Schnitzel und solche Sachen. Da gab es dann ja auch Empörung im Netz und die war ja, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen naiv oder voreingenommen, aber die fand ich ja erstmal berechtigt. Inwiefern meinst du, dass man da nicht wusste, wie man drauf reagiert?
Natürlich war die Kritik berechtigt, aber auch da hat der WDR ein bisschen laviert. Zumal das ja die zweite Ausstrahlung war, nach der es erst das große Theater gegeben hat, ne?
Ja. Ja, und warum ist da Tom Buro nicht in die Bresche gesprungen, wie damals bei dem Umweltsau?
Ja, vielleicht, weil Tom Buro doch ein bisschen was gelernt hat aus der Umweltsau-Geschichte.
Ja, okay. So, und was wäre jetzt die Kritik, deine Kritik an der Reaktion des WDR auf diese letzte Instanzgeschichte?
Die Reaktion des WDR auf die letzte Instanzgeschichte, man hätte da auch eigentlich schon nach der ersten Ausstrahlung damit rechnen können, dass es Ärger gibt. Und dann hat man sie das zweite Mal ausgestrahlt. Und dann kam der Ärger und dann war man davon tatsächlich überrascht. Und musste sich.
Meinst du nicht? Und musste sich?
Und musste sich dann erstmal zusammenklauben und sich überlegen, wie man damit jetzt umgeht. Und das galt ja für die einzelnen AkteurInnen, die da gesessen hatten, auch.
Aber meinst du nicht, dass das bei der letzten Instanz, ich hatte so ein bisschen das Gefühl damals, dass die auch so ein bisschen den Krawall so aktiv gesucht haben. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, das Sendekonzept ist so ein bisschen, wir hauen mal auf die Kacke, dass es ordentlich spritzt und irgendjemand, der von dem Gespritze getroffen wird, wird sich schon laut genug beschweren und dann bekommen wir mehr Aufmerksamkeit dadurch. Also das war so das Gefühl.
Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich arbeite jetzt seit 20 Jahren für die Öffentlich-Rechtlichen, ja, lass es 50 sein, für die Öffentlich-Rechtlichen und so, also so eine kalkulierte Empörung, so abgebrüht habe ich noch keine Redaktion kennengelernt. Aber wer weiß.
Ja, na, also es kann ja auch sein, dass meine Idee da vollkommen falsch ist, weil, also vielleicht unterstelle ich dann, ich glaube, mein Problem ist einfach, ich unterstelle den Leuten zu viel Intelligenz und zu viel Kalkül und zu viel Taktik. Und deswegen denke ich dann, kann ja niemand so doof sein, aber die sind dann anscheinend so doof, ja. Da darfst du jetzt natürlich nichts sagen, dass den Kollegen nicht so auf den Teppich kacken. Ja, aber was bedeutet das denn jetzt für Journalismus in Zeiten des Shitstorms? Jetzt mal abstrakt, ohne dass du das ganze Kapitel vorliest.
Das ist nett, dass ich das jetzt nicht machen muss. Ich habe auch gar kein Buch zur Hand, fällt mir gerade auf. Für Journalismus bedeutet das zum einen, dass man sich tatsächlich auskennen muss. Dass man weiß, es gibt, so wie im Falle von Omagate, gesteuerte Shitstorms, ja, wo knallharte Interessen hinterstecken, wo orchestriert wird, auch wenn nicht alle, die dann in der Zuschauerredaktion des WDR angerufen haben, Neonazis sind. Aber es gibt Leute, die heizen so eine Stimmung an. Ja, und die lassen dann auch nicht mehr locker. Und dann sollte man tunlichst keinen Aktionismus an den Tag legen, sondern kühlen Kopf bewahren, mal überlegen und in einer konzertierten Aktion, wenn man das denn für richtig hält, darauf reagieren, aber nicht kopflos. So, das ist das eine. Das nächste ist, dass man sich aber auch gleichzeitig von Shitstorms im Journalismus nicht leiten lassen sollte. Es gibt ja eine Blase, vor allem auf Twitter, da kriege ich das mit, die knallhart zum Beispiel fordert, null, wirklich nada mit der AfD zu sprechen. Ich bin in meiner Eigenschaft als Hauptstadtkorrespondentin auch für die AfD zuständig. Das heißt, ich fahre auch regelmäßig zu den Parteitagen. Ich war jetzt gerade zuletzt in Dresden bei dem und berichte von da.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Danke sehr. Und berichte von da. Und das ist mein Job und das ist unsere Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Rundfunk auch von dort zu berichten. Und diese Forderung, wir möchten denen keine Plattform geben, davon darf man sich dann halt auch nicht beeindrucken lassen. Natürlich muss man überlegen, in welchem Rahmen lässt man die zu Wort kommen, ordnet man die ein, sagt man jedes Mal dazu, ich finde ja, dass Björn Höcke ein Rechtsextremist ist, wie der Bundesverfassungsschutz ihm ja bescheinigt. Aber auch das nochmal, das darf aus keiner Richtung dazu führen, dass man von seinen inneren Überzeugungen abweicht, nur um einem Shitstorm aus dem Weg zu gehen. Das darf es halt nicht sein.
Ja, aber liebe Nicole, das wird dich jetzt sicher überraschen, dass ich dir da, dass ich hier jetzt mein Privatleben so offenlege dir gegenüber. Aber ich gehöre ja auch zu den Leuten, die der Meinung sind, dass man der AfD da keine Bühne geben sollte. Ich muss aber sagen, das hat sich in meinen Augen total gebessert, weil es ja tatsächlich nur noch diese furztrockene Berichterstattung, also ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen, aber diese ganz nüchterne Berichterstattung ist, hier ist ein AfD-Parteitag, die Leute, und es ist halt nicht mehr so diese Faszination, wir fragen mal, weiß ich nicht, Frauke Petri, was sie mit den Flüchtlingen an der Grenze machen würde und solche Sachen. Also das halt das, aber vielleicht nehme ich das auch an falsch wahr, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich der, also auch jetzt gar nicht wegen Shitstorm, sondern ich glaube, dass wahrscheinlich bei vielen Leuten nochmal durch die Beobachtung, durch den Verfassungsschutz da vielleicht so ein Schalter umgelegt worden ist. Aber dass halt viele Leute dann sagen, nicht sagen, sondern dass sich die Berichterstattung einfach geändert hat und halt irgendwie nüchterner geworden ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich habe damals zufälligerweise tatsächlich einen Beitrag gemacht, als Frauke Petri, die ja gar nicht mehr in der AfD ist, mit diesem Vorschlag um die Ecke kam. Im Zweifel könnte man ja an der Grenze auch auf Flüchtlinge schießen. Und würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich da sehr, sehr nüchtern berichtet habe. Aber natürlich stellen wir uns auch immer und fortlaufend die Frage, ob wir das richtig machen, so wie wir das machen. Ja, und sicherlich hat es da auch einen Lernprozess gegeben bei allen JournalistInnen oder bei fast allen. Aber nochmal, es geht ja jetzt gar nicht um die Frage, berichten wir oder berichten wir nicht über die, sondern mir geht es darum, dass man die Frage nicht ausrichtet anhand möglicher oder schon geschehener Reaktionen im Netz.
Muss ich denn auch dann was tun bei den Sendern, dass die sich schützender vor MitarbeiterInnenstellen, wenn es so einen Shitstorm gibt?
Ja, es muss klare Absprachen geben, was passiert, wenn. Na, auch das sollte nicht in diese Phase, die es ja am besten gar nicht mehr gibt, des kopflosen Handelns fallen, sondern es muss klar sein, nach außen wird kommuniziert, am besten vom Haus und nicht von einzelnen MitarbeiterInnen, wenn sowas passiert. Und nach innen kann man immer mal Kritik üben. Es ist ja auch nicht alles super, was MitarbeiterInnen in einem Sender oder in einem Verlag tun. Es sind ja auch nur Menschen. Aber nach außen hin muss klar sein, wir stehen hinter unseren Leuten. Es muss einen direkten Draht geben zu Strafermittlungsbehörden und dann auch direkt was in die Wege geleitet werden, so aussichtslos das leider im Moment auch immer noch ist. Aber diesen Draht muss es geben. Also es muss klar implementierte Strukturen geben, die dann greifen, wenn was passiert, wenn jemand aus einem Sender, wenn ein Journalist, eine Journalistin einen Shitstorm erleidet.
Und da hat sich jetzt seit, also ich habe das ja damals auch nur so am Rande mitbekommen, aber irgend so ein Redakteur vom WDR, der glaube ich gar nicht so richtig was damit zu tun hatte, wurde dann ja auch massiv angegangen in diesem, im Rahmen dieses Umweltsau-Shitstorms. Da hat sich jetzt auch noch gar nichts getan seit 2019?
Wenig, wenig. Also man hört jetzt aus einzelnen Sendern, dass man da jetzt langsam mit anfängt. Es gibt privat gibt es oder privatwirtschaftliche Redaktionen, da weiß ich, da gibt es tatsächlich im Falle von ganz krassen Shitstorms auch die Möglichkeit, dass MitarbeiterInnen sich ein Hotelzimmer dann auf Redaktionskosten mieten, falls sie Angst zu Hause haben. Also du hast es ja gerade erwähnt, dieser junge Mitarbeiter des WDR, der hat damals Besuch bekommen, wohl vor seinem Wohnhaus, der war noch Anfang 20, ziemlich jung, da marschierten dann Neonazis auf. Ja, wenn sowas passiert, gibt es eben in einzelnen Redaktionen, ich weiß von zweien, das Angebot, dass die Leute dann für eine Nacht oder ein paar ins Hotel können, ja, wenn der Mob vor der Haustür aufmarschiert. Das passiert ja Gott sei Dank nicht so oft. Das ist ja ein totaler Einzelfall. Aber also es schadet ja niemandem, einen Plan B, C, D, E, F zumindest in der Schublade zu haben und sich jeden Tag freudig selber auf die Schulter zu klopfen und dem lieben Gott zu danken dafür, dass man diese Pläne bisher noch nicht gebraucht hat.
Ja, also plädierst du dafür, die Leute sollen mehr Pläne machen?
Die Leute müssen planvoll mit Social Media umgehen, ja.
So, und jetzt das Kapitel Nummer 6. Schön in der Tradition hier von Lenin, der ja damals dieses Buch geschrieben haben, hat, was tun, fragst du. Und nun, wie es besser werden kann, wie kann es denn besser werden, ohne dass du jetzt zu viel verrätst? Ja,
indem Politik, Journalismus und Zivilgesellschaft jetzt endlich mal anfangen, sich mit Social Media so zu beschäftigen, wie es sich gehört. Punkt.
Punkt.
So, ist so.
Und wie es sich gehört, mit Social Media auseinanderzusetzen, das steht wahrscheinlich in dem Buch.
So sieht's aus.
Ah, ganz schön clever. Ganz schön clever gemacht. Welches Kapitel war am anstrengendsten zu schreiben?
Die Tech-Riesen.
Die Tech-Riesen, ja. Warum?
Weil das eine wahnsinnig akribische Arbeit war, auseinanderzudröseln, wie die aufgebaut sind. Das Ding ist ja, auch für so ein Buch liest man ja viel, viel mehr, als man dann hinterher da reinschreibt. So,
ja.
Also ich weiß jetzt viel über Steuervermeidungsstrategien. Vielleicht schreibe ich als nächstes auch 1000 ganz legale
Steuertipps.
Reloaded. Jetzt erst recht.
wenn sie ein internationaler
Kopf. Genau, da wechsle ich die Seiten. Erst erzähle ich, dass man die jetzt endlich mal bändigen muss und dann gebe ich ihnen aber Tipps.
Ja? Das wäre so toll, wenn du jetzt Pressesprecherin von Facebook werden würdest. Ja.
Nee, was ist nochmal mit der Mitarbeiterin passiert von Doro Bär? Die ist doch zu Facebook gewechselt.
Ja, aber ich stimmt. Die war, das ist ganz gut. Aber ich glaube, die ist da jetzt nicht die Pressesprecherin. Ich glaube, die Pressesprecherin in Deutschland ist zumindest noch immer die gute Frau Kirschsieper. Richtig. Aber ich könnte das ist jetzt meine CHSCH-Schwäche als Rheinländer. ich könnte mich auch täuschen. Also, das war das anstrengendste Kapitel, weil du so viel lesen und recherchieren musstest und das irgendwie schwierig war, das auseinanderzubringen.
Ich bin nicht so gut im Lesen und im Recherchieren. Nee, aber genau, es war einfach viel nochmal tatsächlich sehr in die Tiefe gehen, was halt mir eigentlich fremde Themen angeht, wie Steuervermeidungsstrategien. Damit habe ich im Beruf wenig zu tun. Ne, ich mache nicht Finanzen. Und auch sonst in meinem bisherigen Leben versuche ich keine Steuern zu vermeiden. So, und das war tatsächlich, da musste ich mir noch am meisten drauf schaffen. Also die meisten Kapitel in diesem Buch sind immer eine Mischung aus eigener Erfahrung. Ich kann ja auch in so ein Kapitel wie die Medien und Social Media kann ich ja auch viel einbringen.
Kannst du was beitragen, ne? Kannst du dich einbringen?
So sieht's aus. Da kann ich ja tatsächlich aus meinem reichhaltigen Erfahrungsschatz schöpfen, weil ich ja schon so früh angefangen habe, bei Tagesschau.de zu arbeiten, 1999. Ja.
Da gab's noch gar kein SM, Social Media.
Für Horst Seehofer schon.
Ja, für Horst Seehofer, der hat da schon getwittert.
Im Grunde hat Horst Seehofer ja Twitter mitentwickelt. So. Aber genau, und bei den Tech-Riesen, da habe ich tatsächlich einfach ganz viel Fleißarbeit so eingebracht.
Ja, da kann ich verstehen, dass das also nervt, also ganz unironisch oder unlustig gemeint, weil das ist, irgendwann weiß man auch gar nicht mehr, hey, habe ich das schon mal gelesen oder was, und dann findet man nicht mehr da die Stelle, wo man denkt, dass man es schon mal gelesen hatte und so.
Also, jetzt erzähle ich dir das Schlimmste. Jetzt erzähle ich dir den schlimmsten Moment.
Ja.
Ich erzähle dir den schlimmsten Moment.
Jetzt kommt's.
Ich hatte Abgabe am 30. September.
2020.
Ich habe das Buch an meinen Lektor geschickt, habe sogar tatsächlich ein bisschen geweint nachts um kurz vor 12 beim Abschicken vor Erleichterung. Ja. Dann hörte ich erstmal nichts und dann bekam ich eine Mail von meinem Lektor im November, die begann mit: Die gute Nachricht ist, das Gerüst steht.
Ja.
Und dann habe ich quasi nochmal angefangen zu schreiben.
Ja.
Weil der Lektor und ich komplett andere Vorstellungen gehabt hatten von dem Buch, von der Zielgruppe und von der Richtung, die das nehmen sollte.
Okay. Mhm. Also hast du eigentlich
Bücher geschrieben, ja. Und ein sehr guter Freund hat das erste Korrektur gelesen, und zwar dreimal. Und sagte dann, als er es mir zurückgab, dann, bevor ich es dann eben Ende September abschickte: Okay, pass auf, Nicole, hier hast du es. Ich kann das nicht nochmal lesen, ne? Wenn das jetzt dann im Laden ist. Also ich kann es ja jetzt auswendig. Das ist das Schöne daran, der kann sich jetzt freuen. Der kennt das Buch, das du jetzt in den Händen hältst, nämlich quasi gar nicht.
Man hätte ja auch so AB-Testing machen können. Weißt du, es gibt eine erste Auflage von dem einen Buch und eine erste Auflage von dem anderen.
Das Cola-Buch und das Pepsi-Buch, meinst du?
Ja, und dann guck mal, was sich besser verkauft. Nein, aber das ist ja furchtbar. Da würde ich ja. Und du hast da keinen Nervenzusammenbruch gekriegt, ne? Weil ich würde da ausrasten. Ich würde komplett zum Hulk werden, wenn ich so eine Mail bekomme, nachdem ich ein 280 Seiten langes Buch, 298 Seiten langes Buch abgeliefert habe.
Ja, das Ding ist, nee, ich hatte keinen Nervenzusammenbruch, weil mein Lektor erstens sehr gute und kluge Argumente hatte. Das ist wirklich ein schlauer Mensch und auch noch ein sehr freundlicher Mensch. Und ich hatte so ein Déjà-vu, als ich vor vielen, vielen Jahren meine Magisterarbeit geschrieben habe, habe ich die auch einem Freund zum Lesen gegeben, der mich anrief und sagte:
Ja.
Ich glaube nicht, dass du dies so abgeben wirst, liebe Nicole. Und dann habe ich das ganze Ding nochmal geschrieben und hatte dann eine 1. Deswegen wusste ich, das kann durchaus von Vorteil sein, auf so etwas zu hören, und habe das dann auch getan.
Ja. Ja, das ist ja wunderbar, dass du das gemacht hast, aber ich finde es krass, also die Vorstellung, das nochmal komplett umschreiben zu müssen. Krass. Und war das Ich hoffe, das ist jetzt so eine Markus-Lanz-Frage, ich hoffe, ich trete dir damit nicht zu nahe, aber war das irgendwie so ein bisschen retraumatisierend, diesen ganzen Nazis raus, Shitstorm dann wahrscheinlich zum ersten Mal in dieser epischen Breite und Länge aufzuschreiben?
Nee, ehrlich gesagt nicht, weil das schon, also ich wundere mich immer, dass das 2019 war, mir kommt das viel, viel länger hervor.
Ja, mir auch.
Oder?
Ja.
Ja, ne?
Ja, ich hätte jetzt, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt 2017, ja. Aber da kannten wir uns noch gar nicht. Doch, da kannten wir uns aus dem Internet, aber noch nicht persönlich.
Richtig. Ja, also das lag für mich schon so lange zurück, also hatte ich das anscheinend auch schon ganz gut verarbeitet. Nee, das war keine Retraumatisierung.
Hatte das dann wenigstens was Kathartisches, irgendwas Reinigendes, das nochmal alles aufzuschreiben?
Naja, ehrlich gesagt.
Dass man dann also so wirklich einen Schlussstrich. Ich habe ja mit dem Sascha Lobo so ein Buch über die Piratenpartei geschrieben. Und danach ging es mir richtig gut. Da hatte ich so das Gefühl, oh, jetzt habe ich den ganzen Scheiß einmal aufgeschrieben.
Ja, also was ja zu meinem Riesen-Shitstorm auch gehört, ist diese Riesen-Solidaritätswelle. Deswegen war ich so ein bisschen fein damit. Ja, das war schon okay. Es hatte sich dann irgendwann so ausgeglichen, weil einfach so viele Leute so nett plötzlich reagiert haben und mir ihre Solidarität ausgesprochen haben. Und naja, also sagen wir es mal so, ich habe ein Buch geschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob diejenigen, die mir da echt das Schlimmste überhaupt gewünscht haben, ob das in deren Sinne war, dass
die dich canceln wollten.
Die mich canceln wollten, die mich vergewaltigen wollten, die mich tot am Strick hängen sehen wollten, ja. Ob die sich gedacht haben, die Nicole Diekmann, das ist eine sympathische, der ermöglichen wir jetzt erstmal einen Buchvertrag. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, ne? Wer zuletzt lacht, lacht am besten.
Ja, das ist dann kräftig nach hinten losgegangen für diese Menschen. Kannst du, du bist ja bei diesem Hate Aid Verein. Ja. Kannst du da nicht den Leuten, wie gibt's da eine Zahl, wie viele, sag ich mal, Urteile und jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Strafbefehle du da quasi schon erwürgt hast mit der Hilfe von Hate Aid? Gibt es da eine Strichliste?
Die gibt es bestimmt, aber ich kenne die nicht. Also daran merke ich, dass ich, vielleicht bin ich auch deshalb so fein mit der ganzen Sache, dass ich einen guten Sinn dafür habe, wie nah ich Sachen an mich ranlasse, wenn ich die Möglichkeit habe, das zu steuern und wie nah nicht. Und ich beschäftige mich da nicht so intensiv mit. Also wenn ich das Gefühl habe, es brandet wieder mal irgendwas auf, dann schreibe ich denen, könnt ihr bitte in den nächsten Tagen mal meinen Account im Auge behalten und dann monitoren die das so ein bisschen und greifen sich dann einzelne Sachen raus. Dann müssen die mich natürlich im Falle, wenn sie der Ansicht sind, da ist was bei, einmal kontaktieren und fragen, hier ist es okay, wir geben das jetzt weiter. Und dann kriege ich auch immer von der Kanzlei, mit der die zusammenarbeiten, so Zwischenstände gemeldet, merke aber, ich überfliege das wirklich nur. Ich beschäftige mich damit näher nicht.
Nee, weil ich hatte so gedacht, das wäre doch ein schönes, Geschenk für alle Leute, die da schon mal, also die dich beleidigt haben, die dann dafür Kohle zahlen mussten, dass sie dich beleidigt haben, dass sie für ihr Geld wenigstens noch was kriegen.
Nee, denen schenke ich gar nichts, Christopher. Denen schenke ich wirklich gar nichts. Denen schenke ich nicht mal meine Aufmerksamkeit und erst recht nicht mein Buch.
Das ist die richtige Einstellung. Ja, haben wir schon das Thema, wie es besser werden kann, abschließend geklärt?
Ja, ich hatte dazu geraten, das in meinem Buch nachzulesen.
Okay, Literaturverzeichnis, Anmerkung. Das ist das Einzige, was ich nicht verstanden habe. Warum werden die Fußnoten nicht Anmerkungen genannt? Andersrum, warum werden die Anmerkungen nicht Fußnoten?
Na, Fußnoten sind ja auf der Seite selber, glaube ich. Ne? Fußnote bedeutet ja, weil es auf dem am Fuße der Seite steht.
Streng genommen ist das, was du machst,
Endnoten. Endnoten. Ja. Ja, da hat der Verlag ja wohl geschlampt. Da steht Anmerkung.
Da steht halt oben rechts Anmerkung. Bei Anmerkung hatte ich mir so gedacht, jetzt kommt noch weiß ich nicht, ein Nachwort von
Boutros Ghali.
Oder ja, genau, ja. Boutros Ghali, du kennst ihn auch noch. Ja, das war für mich der letzte UN-Generalsekretär. Danach kam nur noch
Kofi Annan.
Zweite Liga. Na, Kofi Annan. Die große Kontroverse damals in der ARD, wie man Kofi Annans Namen richtig ausspricht. Da, also bis hin zu dem peinlichen Moment, wo vor laufender Kamera Kofi Annan gefragt, also das war wahrscheinlich der weißeste, kartoffeligste Moment im deutschen Fernsehen. Kofi Annan wird, ich glaube, das war sogar Jan Hofer, aber ich weiß nicht, ob ich ihm da
unrecht. Naja, wenn es der weißeste und kartoffeligste Moment gewesen ist, dann muss es ja einer von den Fußboys gewesen sein, oder?
Da kenne ich mich nicht mit aus. Auf jeden Fall, Kofi Annan wird gefragt, wie man seinen Namen ausspricht, wo ich mir so gedacht habe, könnt ihr das nicht machen, wenn die Kamera aus
Wäscher ist? Mit Ä.
Ja, nein. Wäscher mit Ä, genau. Nein, also, da steht Anmerkung.
Ja, gut, da werde ich morgen mal bei Kiwi anrufen. Da werden
Köpfe rollen. Ja, ich würde sagen, da wird die erste Auflage einfach komplett eingestampft für diesen schlimmen Druckfehler. Machst du auch so eine Lesetour?
Ja klar, Christopher. Ich setze mich in Räume. Es sind dann illegale, das sind die Raves, die illegalen Raves, die wir AutorInnen veranstalten.
Nein, aber also erstens, nachdem ich heute geimpft wurde und gesehen habe, wie toll das alles mit in diesem Impfzentrum lief, muss ich ja sagen, es scheitert ja, glaube ich, tatsächlich nur an der Impfstoffversorgung. Genau. Ne? Also weil dieses Erika Hess Eisstadion. Ich bin aber der Meinung, man müsste es jetzt in Erika Hess Impfstadion umbenennen. Und die könnten da auch rund um die Uhr impfen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Sind da Online-Veranstaltungen geplant?
Ja, aber noch sehr wenige tatsächlich. Es ist auch Ende Juli tatsächlich eine Lesung geplant bei einem Open-Air-Literaturfestival in Bayern. Da bin ich mal sehr gespannt, ob das stattfindet. Aber ich habe schon gehört, ich war kürzlich bei einer Veranstaltung, wo auch andere Autorinnen zu Gast waren. Und die hatten beide gerade auch ein Buch draußen, allerdings nicht ihr erstes. Das ist ja mein erstes Buch. Und die beiden sagten mir unabhängig voneinander, ach, es ist so traurig, dieses Jahr kann man nicht auf Lesereise gehen, dieses Jahr kann man keine Lesungen geben. Und da habe ich halt den Vorteil, ich kenne das ja nicht anders. Ja, also mir fehlt nichts, weil ich, was man nicht kennt, kann man ja auch nicht vermissen quasi.
Weil du das noch
genau, weil ich das noch nie gemacht habe. Und trotzdem war es der geniale Zeitpunkt, um ein Buch zu schreiben. Während der Pandemie. Ich habe vergangenes Jahr im April angefangen oder im Mai. Und da war halt nichts, ne? Also ich konnte nichts verpassen. Es war Lockdown quasi, so wie wir Deutschen ihn kennen. Also Shutdown, um es mal direkter zu sagen. Das war ziemlich gut, in dieser Zeit ein Buch zu schreiben. Und jetzt, also ich war lange Zeit guter Dinge während dieser Pandemie. Und jetzt habe ich in den letzten Wochen gemerkt, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf Corona. Jetzt reicht's mir auch. Und da ist so ein Book Release, ist da nochmal so ein Lichtblick. Das hält einen echt ganz gut oben, so auf den letzten Metern in dieser Scheißzeit.
Ja, Scheißzeit ist wirklich eine sehr, sehr gute Bezeichnung. Auch sehr sachlich und einfach auch korrekt.
Ja, nüchtern, so bin ich.
Nüchtern, so kennt man nicht. Jetzt haben wir schon fast eine Stunde gepodcastet. Schau mal an. Und haben hoffentlich die HörerInnen so ein bisschen neugierig gemacht auf dieses Buch. Gibt es noch irgendwo so Gewinnspiele, wo man dieses Buch gewinnen kann, oder muss man das tatsächlich
kaufen? Nee, das muss man tatsächlich kaufen.
Und tut dir damit, Entschuldigung, das schneide ich raus. Und tut dir damit natürlich was Gutes damit. Vielleicht lasse ich es auch drin. tut dir natürlich was Gutes. Hinten drauf, mein Freund Igor Levit hat das Buch ja, wer verstehen und verinnerlichen will, was maßloser, grenzenloser und unkontrollierter Hass in den sozialen Medien mit uns individuell und gesellschaftlich macht, kommt an Nicole Diekmanns fantastischem, weil so klaren, präzisen, empathischen, klugen Buch nicht vorbei. Wahnsinn. Und Dunja Hayali, darf man da sagen, Kollegin vom ZDF? Nicole Diekmann gelingt das, was nicht mal manchen Medien gelingt. Sie verbindet erfahrungsreich die drei Welten des Journalismus, linear, in Klammern analog, digital, Internet und Social Media. In ihrem Buch zeigt sie aber neben Fehlentwicklungen und verpassten Chancen auch, wie man mit den Umbrüchen umgehen kann. Och, das sind aber sehr tolle, Blurbs. Das ist ja kein Klappentext.
Das sind Blurbs, habe ich gelernt.
Heißen die Blurbs. Blurbs in der Szene?
Ja, genau.
Ist das Fachlingo?
So sieht's aus. Ja, sehr nett, oder? Ja, okay. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut von den beiden.
Ja, so. Gibt's denn da noch was in Bezug auf das Buch, was wir irgendwie klären müssen?
Ja, wir müssten die Prüfungstermine festsetzen.
Ja, das wird wenn schwierig. Also erstmal, ich denke... Ja,
Präsenzunterricht, ne? Also Präsenz, nur in Präsenz.
Nur in Präsenz. Ich denke, es ist ja so, Andi Scheuer und Jens Spahn konnten ja in dieser Impfstoff-Taskforce jetzt sehr viel Erfahrung sammeln, wie man Sachen über das Land verteilt. Meinst du nicht, dass die dann auch dafür sorgen könnten, dass 80 Millionen Deutsche dieses Buch dann im Regal stehen
haben? Ich denke, die beiden und Anja Karliczek.
Nee, aber ohne Spaß, weil wenn du sagst, du adressierst ja da die Politik, TM, schickt der Verlag das dann irgendwie allen PolitikerInnen, zumindest im Deutschen Bundestag?
Das ist eine gute Idee, da sind wir bisher noch nicht drauf gekommen, das bespreche ich mal.
Ich hau immer so kostenlos eine gute Idee nach der anderen raus. Andere Leute hätten da jetzt schon direkt so einen Berater-Provisionsvertrag und deswegen bin ich noch nicht reich. Ja, nee, also das hätte ich mir, weil wenn, dann kannst du denen wenigstens vorwerfen, aber Herr Seehofer, ich habe Ihnen doch damals mein Buch geschickt.
Herr Seehofer, ich hatte es Ihnen bei Twitter kopiert und dann gefaxt. Haben Sie es denn nicht bekommen?
Und
aber Christopher, jetzt wo du mit deinen Ratschlägen gerade, pass auf Folgendes. Ich habe mir vor ein paar Monaten einen Kontaktgrill gekauft. Das Beste, ja, du lachst. Ich habe ein.
Die Frage gefällt mir jetzt
Ja, ich habe einen Kontaktgrill und ich liebe diesen.
Ist es der George Foreman?
Es ist nicht der George Foreman Grill. Ich habe einen Kontaktgrill und es ist ein Game Changer in meiner Küche. Ich liebe dieses Gerät dermaßen und bin so überzeugt davon, dass ich mittlerweile drei Freundinnen ebenfalls vom Kauf überzeugt habe. Qua Begeisterung, qua Blitzen in meinen Augen. Als nächstes habe ich einer Freundin ein Ringlicht zum Geburtstag geschenkt. Du weißt, hier so ein ringförmiges Lämpchen. Ja. Das machst du. Ich erkläre es auch nochmal für die HörerInnen vielleicht. Entschuldigung.
Dann
sieht man tippitoppi aus in diesen Zoom-Teams-Schalten, die man jetzt ja ständig macht. Das Ding.
Für Brillenträger ist das aber schwierig, weil man dann natürlich das Ringlicht immer in der Brille sieht.
Kann man ja absetzen, wenn man sich miteinander unterhält. So, ich finde, dieses Ringlicht ist so spitze, das habe ich mir jetzt selber gekauft und auch schon wieder an zwei Leute weiterempfohlen, die es jetzt auch gekauft haben.
Ja.
Ich eröffne jetzt, wenn dieser Bums vorbei ist, dann eröffne ich so einen Import-Export-Laden. Irgendwas Dubioses und alles, was ich gut finde, kaufe ich ein und verkaufe es da im großen Stil, weil anscheinend habe ich ja ein Gespür dafür, was die Leute brauchen.
Ja.
Hinten habe ich da noch irgendwie so ein Klüngelcafé drin, wo ich dann auch noch irgendwelche Deals abschließe. Kannst du gerne mit reinkommen, verkaufst du deine Ideen. Wollen wir das so machen?
Ja, das klingt gut. So machen wir das. Das klingt, also Import-Export ist ja super und ein bisschen Mandarin. Ich spreche es ja noch.
Na.
Ne? Ein bisschen Mandarin. Ich spreche es noch. Wir fahren mal schön nach, Shenzhen und lassen uns den ganzen Bums da produzieren. Dieser Kontaktgrill, das ist von beiden Seiten, ne?
Ganz genau. Das Ding steht in meiner Küche.
Und das hat aber so einen Ablauf fürs Fett. Ist das nicht eine Riesensauerei?
So ist es. Das ist überhaupt keine Sauerei. Das ist eine kleine metallene Schüssel, will ich gar nicht sagen. So ein rechteckiges Auffangding. Das ist hinten an das Gerät dran geklemmt. Da läuft das Fett rein, weil man ja ohne Fett grillt. Ja, das war für mich übrigens eins der Hauptargumente zur Anschaffung dieses Geräts. Da bleibe ich meiner Linie auch ganz treu. ich toaste mir jeden Morgen fettes Käse-Salami-Sandwich. So, Linie.
Mit dem Kontaktgrill.
Mit dem Kontaktgrill. Auf dem Kontaktgrill lege ich ungefähr mittlerweile alles. Lachs, Steak, Süßkartoffeln, Zucchini, grüner Spargel kann ich nur empfehlen. Grillkäse, alles.
Warum haben wir eine Stunde lang über das Buch geredet, wenn es jetzt um die richtig heißen Themen geht?
Das ist der Cliffhanger fürs nächste Mal. Dann reden wir eine Stunde über meinen Kontaktgrill. Ich schwöre dir eins. Pass auf, ich sag dir eins.
Ja.
Ich werde ja dieses Jahr, also wahrscheinlich Ende des Jahres nach der Bundestagswahl, gehen ja höchstwahrscheinlich die Koalitionsgespräche los. Und da sitzt man ja stundenlang irgendwo in... Ja, du weißt, worauf es hinaus ist. Ich komme mit Kontaktgrill. Ja, ja. Ich bringe den Kontaktgrill mit.
Du bist so geil. Aber gibt's denn ein... hat der so eine Automatik? Also mal angenommen, du legst da jetzt ein Steak, 200 Gramm drauf. Kann man dann dem Kontaktgrill sagen... Da liegt jetzt ein 200 Gramm Rindersteak drauf. Macht es bitte Medium?
Ja, das gibt es auch. Also das ist die Fancy-Version. Die hat mein Bruder. Also wir haben es im Blut. Ja. Ne? Diese Kontaktgrill-Geschichte liegt uns einfach im Blut bei den uns Diekmanns. Ich habe einen etwas einfacheren. Du entwickelst ja irgendwann fürs Gerät so ein Gefühl. Also ganz ernsthaft, das tust du ja auch für deinen Backofen. Ne? Ich backe ja, wie du weißt, relativ oft Kuchen. Und ich weiß mittlerweile, in welchem Winkel meines Ofens, wann muss ich den Kuchen mal umdrehen. Und wenn im Rezept steht 50 Minuten, weiß ich, das schafft mein Ofen in 75. So, und so ein Gefühl, so eine telepathische Symbiose gehe ich quasi allmählich auch mit meinem Kontaktgrill ein.
Das klingt außerordentlich gut. Ja, ich finde auch gut, dass wir nicht die Firma genannt haben, weil dafür würden wir uns natürlich fürstlich belohnen, entlohnen lassen von den Kontaktgrill-Hersteller-FirmenInnen. Ich glaube, dann haben wir es doch, oder?
Ist das nicht schön, dass wir auch die Leute jetzt so ein bisschen entlassen mit, also wir haben jetzt viel über Hass geredet und jetzt haben wir nochmal über meinen Kontakt gesprochen. Über was Schönes.
Nicole, ohne Spaß, ich könnte jetzt auch tatsächlich eine Stunde lang über den Kontaktgrill reden. Ich glaube, deine Beziehung zu deinem Kontaktgrill ist ähnlich innig wie meine Beziehung zum Airfryer. Und da habe ich ja auch, I know I'm dating myself, aber ich glaube schon, dass ich den Airfryer-Absatz in Deutschland erheblich angekurbelt habe. Mir schicken heute noch, und ich habe ja schon lange nicht mehr über meinen Airfryer getwittert oder geInstagram, mir schicken heute noch Leute, wenn sie sich einen Airfryer kaufen, auf Twitter oder auf Instagram so ein Foto, wo sie mich dann so taggen und sagen, endlich habe ich mir auch einen Airfryer gekauft.
Tja. Siehste, und in 40 Jahren kriegen wir dann so Fotos von Rollatoren.
Ich sag dir eins, die Rollatoren, da steigen wir ganz, ganz oben mit ein bei unserem Import-Export.
Ja, das war ja.
So, super. Ab wann kann man das Buch kaufen?
Das gibt's ab heute im Laden.
Ab heute im Laden. Oh, super gut. Also in jedem gut sortierten Buchladen, je nachdem, obwohl die sind ja mittlerweile auch wieder alle geöffnet, ne?
Ist das bundesweit so? Also in Berlin gehören die ja zur kritischen Infrastruktur. Die dürfen ja aufbleiben, genau. Ohne Test darf man da anderen, ja sogar rein, ne? Nur mit Maske.
Ja, in anderen Bundesländern wahrscheinlich.
Ach, es ist der Flickenteppich. Nicht. Es ist der Flickenteppich.
Und dann gibt's die Bundesnotbremse, die macht dann auch noch. Ich blick da nicht mehr durch. So, da müssen wir ein andermal drüber podcasten. Ja, liebe Nicole Diekmann, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mir mal kurz zu erklären, worüber du ein Jahr lang zwei Bücher geschrieben hast, von dem dann eins veröffentlicht worden ist.
Leider.
Auf dem, ja, genau. Und am Ende, ich denke, dein nächstes Buch sollte auf jeden Fall heißen Der Kontakt.
So wird's gemacht.
Ja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 135. Folge von Laura informiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt es weiter. Wenn ihr euch wundert, was der Dr. Ulrich Wehner und ich eigentlich machen, wir haben ja schon seit mehreren Jahren einen eigenen neuen Podcast, der nennt sich Lauer und Wehner, findet man sofort, wenn man ihn googelt. Ja, kommt gut weiter durch die Pandemie, bleibt gesund, gebt auf euch Acht, macht es gut. Tschüss.
Tschüss. Danke fürs Zuhören, danke für die Einladung.